Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo zusammen. Der Rapper Kanye West konnte in vielen Ländern schon nicht auftreten, wegen Einreiseverbot oder Konzertabsagen. Nun hat Kanye West einen Auftritt am Samstag in Albanien und dafür wurde eigens ein Stadion gebaut und die Regierung hat auch mitgeholfen. Das ist unser erstes Thema hier im Kompressor. Schön, dass Sie dabei sind. In Albanien soll am Samstag ein Konzert von Ye vom US-Rapper Kanye West stattfinden. Um Kanye West selbst gibt es viele Kontroversen. Er hatte zum Beispiel Hakenkreuz-T-Shirts in seinem Online-Shop verkauft oder auch ein Lied namens Heil Hitler veröffentlicht. Andere Länder hatten ihm bereits die Einreise verweigert oder auch Auftritte abgesagt, wie Großbritannien, Polen, Indien. Nun soll er in Albanien nicht nur auftreten, es wird ein eigenes Stadion dafür gebaut. Und dazu kommt, dass die Regierung von Albanien das Konzert mit 4 Millionen Euro unterstützt. Wir blicken jetzt nach Albanien, was es mit diesem Konzert auf sich hat. Und zwar zusammen mit Adelina Gashi. Sie ist Journalistin und lebt in Tirana. Hallo.
Hallo.
Wie wird denn Kanye West in Albanien gesehen? Ist er genauso eine kontroverse Figur wie hier?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube nicht, dass Kanye West unbedingt ideologisch gesehen wird. Ich denke eher, die Menschen schauen weg. Also bis zu diesem Konzert war er auch kein Thema für Albanien. Und so richtig Aufwind hat dieses Thema, ehrlich gesagt, oder das Konzert auch erst bekommen, als bekannt wurde, dass der Staat 4 Millionen Euro springen lässt, um das Konzert, das ja am Samstag stattfinden soll, möglich zu machen. Und das war ja erst irgendwie vor 3 Tagen, wo Edi Rama, der Premierminister Albaniens, das verkündet hat.
Über diese 4 Millionen Euro wollen wir gleich noch sprechen. Erstmal, wie kam es überhaupt zu diesem Konzert und der eigens dafür gebauten Arena?
Du hast ja schon erwähnt, in anderen Ländern wurde das Konzert von Kanye West oder Ye abgesagt, nachdem er sich zur Persona non grata gemacht hat mit seinen antisemitischen Äußerungen, von denen er sich zwar distanziert hat, aber naja, es war ja schon ziemlich krass, was er da damals alles gesagt und behauptet hat. Und es ist nun so, dass die Veranstalter seiner Konzerte gesagt haben, wenn ein Staat keine Garantie unterzeichnet, dass das Konzert auch wirklich stattfindet, machen sie es nicht mehr. Und als sie Albanien dafür angefragt haben, hat Premierminister Edi Rama, so sagt man, da nicht lange gezögert und gemeint, doch, das machen wir.
Und jetzt unterstützt er auch noch dieses Unterfangen mit 4 Millionen Euro. Was erhofft sich die Regierung davon?
Ich glaube, es ist an dieser Stelle nochmal wichtig zu betonen, das ist kein ideologisches Bekenntnis. Die albanische Regierung vertritt keine antisemitischen Werte. Im Gegenteil, also man distanziert sich davon, aber wie gesagt, man schaut da einfach weg und findet, naja, Leute haben ja eine zweite Chance verdient und es ist vielmehr eine opportunistische Entscheidung gewesen. Die Regierung erhofft sich dadurch internationales Renommee, Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit. Es kommen ja jetzt auch tausende Menschen nach Albanien aus den verschiedensten Ländern, um ihn, um diesen Rapper, Superstar zu sehen. Und naja, Edi Rama hat sich da gedacht, davon kann Albanien ja nur profitieren. Er behauptet, diese Zahl kann ich so noch nicht verifizieren, dass Albanien durch dieses Konzert 100 Millionen Euro Umsatz machen würde.
In letzter Zeit wurde viel über die Proteste, die Flamingo-Proteste im Land berichtet gegen ein Luxusresort. Schwiegersohn von Donald Trump, Jared Kushner, ist daran beteiligt. Ist dieses Konzert ein Thema, das die Protestbewegung auch aufgreift oder sind das getrennte Themen?
Nee, das hängt inzwischen schon zusammen. Als die Meldung publik wurde, dass Albanien 4 Millionen aus seinem Emergency Fund, also aus dem Katastrophenbudget, springen lässt, hat das die Protestierenden nochmal angestachelt und ziemlich wütend gemacht. Heute Donnerstag haben einen Teil der Flamingo-Revolution, wie sie sich nennen, auch vor dem Kulturministerium protestiert gegen diese Ausgabe und gegen das Konzert. Und offenbar, so habe ich aus aktivistischen Kreisen hier in Tirana gehört, plant man auch eine Aktion vor dem Stadion, um gegen diesen Auftritt nochmal zu demonstrieren. Das hängt insofern miteinander zusammen, dass es Geld ist, das der Öffentlichkeit ja zusteht und eigentlich für spezielle Anlässe oder eben Katastrophen gedacht ist. Und die Menschen verstehen nicht, wie man da drauf gekommen ist, die jetzt für ein Konzert zu investieren.
Und das Konzert findet am Samstag statt. Kanye West soll in Albanien auftreten, mitfinanziert von der albanischen Regierung. Vielen Dank für die Informationen bis hierhin, Adelina Gashi aus Tirana. Im Gegensatz zu anderen Ländern ist Deutschland nicht der Comic-Hotspot, noch nicht, aber der Umsatz von Comicbüchern steigt, auch die Veröffentlichungen von Comics steigen und mit dabei sind auch Studierende, die auch schon während des Studiums ein Comicbuch rausbringen. Und das benötigt Unterstützung, Infrastruktur und im Idealfall eine Comic-Professur, die genau darauf spezialisiert ist, aufs Comics machen. Gibt es in Deutschland aber nicht so viele. Eine davon hat die Comiczeichnerin Marie Pohl inne, ist seit einem Jahr Professorin für Illustration und Comic an der Kunsthochschule Kassel. Und ich habe sie kurz vor der Sendung fragen können, wie sich für sie eigentlich viel verändert hat, jetzt, da sie als Künstlerin eine Professur innehat.
Sehr viel. Ich habe zum ersten Mal in meiner künstlerischen Laufbahn ein festes Gehalt. Das macht richtig einen großen Unterschied für mich. Aber im ersten Jahr musste ich mich erstmal orientieren, zusammen mit meinem Kollegen Sascha Hommer, mit dem ich ja die Leitung der Klasse für Illu und Comic übernommen habe. Und wir mussten verstehen, wie funktioniert die Hochschule, was für Strukturen finden wir da vor in unserem Studiengang, visuelle Kommunikation, wie ist das Kollegium, welche finanziellen Möglichkeiten haben wir, aber auch welche Begrenzungen. Also zum Beispiel vor einem Jahr genau gab es diese Kürzungen im Hessischen Hochschulpakt. Und wir sind natürlich auf die Studierenden getroffen, eine ganz besondere Gruppe, von denen sehr viele ganz eigeninitiativ sind und mussten die kennenlernen.
Ja, nach einem Jahr sich erstmal einlassen auf neue Strukturen, die neue eigene Lebenssituation, die Sie angesprochen haben. Und die Studierenden, wie ist denn das, Comics zu unterrichten? Worauf achten Sie da? Was ist Ihnen wichtig?
Also wir sind Teil dieses Studiengangs und besonders ist daran hier an der Kunsthochschule Kassel auch, dass es hier noch keine Bachelor-Master-Struktur gibt und dadurch ist das Studium vergleichsweise frei organisiert und ein Projektstudium, ein sogenanntes, das ganz viel Eigeninitiative der Studierenden auch braucht. Und was Projektstudium heißt, ist, dass es kein aufeinander aufbauendes Curriculum gibt. Also alle Könnensstufen sind zusammen in Veranstaltungen und die Neuen müssen teilweise einfach ins kalte Wasser springen und versuchen mitzumachen. Und es gibt in unseren Kursen thematische und formale Setzungen, also auch Aufgaben und Deadlines. Aber innerhalb dieser Rahmen, die wir durchaus vorgeben, ist der Fokus neben dem Einüben von handwerklichen Sachen immer einen eigenen Zugang zu finden zu den Themen und individuelle Ideen zu entwickeln und seine eigenen Fragestellungen zu finden. Und das Ziel ist, herauszufinden, was einen wirklich interessiert und fasziniert und vor allem bei welchen Themen ein innerer Antrieb entsteht, weil den brauchen wir ja für eine Künstlerbiografie.
Beobachten Sie denn auch Entwicklungen bei den jüngeren Menschen, also bei den Studierenden, etwas, was die ältere Generation vielleicht übersieht? Oder gibt es Themen, die dort besonders wichtig gerade sind?
Also ich habe den Eindruck, dass viele Studierende sehr genau beobachten, wie gesellschaftliche Fragen in ihrem eigenen Alltag sichtbar werden. Also sie suchen immer nach Anknüpfungspunkten an Themen, die über sie hinausgehen. Und sie wissen ganz genau, das Persönliche ist nicht privat. Und mich beeindruckt oft, wie ernsthaft viele an diesen Themen arbeiten. Und es geht, also ich habe ja oft auch den Vergleich zu meinem eigenen Studium hauptsächlich und zu den Leuten damals. Und es geht heute den Leuten für mich erfrischenderweise wenig darum, jetzt cool oder besonders distanziert zu sein, sondern wirklich darum, etwas zu verstehen. Ich habe auch den Eindruck, dass vielleicht unerwarteterweise analoge Techniken wieder wichtiger werden könnten. Nicht aus Nostalgie, sondern weil viele Studierende auch bewusst nach einer eigenen Handschrift im wörtlichen Sinne und nach einer Materialität fragen, die die Sinne berührt und wo es jetzt keine Delete-Taste gibt.
Wir leben ja in einer Zeit, in der viel Visuelles, vor allem in den sozialen Medien, von einer KI generiert wurde und nicht von Studierenden mit Pinsel und Farben auf dem Schreibtisch. Welche Rolle spielt KI für Sie?
Es spielt durchaus eine große Rolle, zwar nicht, dass wir es in die Lehre mit einbeziehen, aber wir denken alle darüber nach. Und ich weiß nicht, vielleicht haben Sie das auch beobachtet, im Alltag gibt es plötzlich an vielen Stellen, auch ungewöhnlichen Stellen, Illustrationen, generierte Illustrationen, die vorher gar nicht da waren. Also, weiß ich nicht, in meiner Eisdiele, auf dem Menü, im Fitnessstudio, auf dem Plakat der Kita. Das ist so widersprüchlich für mich zu sehen, weil es einerseits eine große Lust an Illustrationen gibt, aber an generierten und tragischerweise keine Illustratorin dafür beauftragt wurde. Und das Problem ist hier, was mich stark beschäftigt, dass hier unsere Arbeit, unsere künstlerische Arbeit durch Software ersetzt wird, die aber auf unseren Arbeiten trainiert wurde. Also ohne unsere Zustimmung, ohne Vergütung, ohne auch bislang ein ernsthaft verfolgtes politisches Modell, wie wir am Gewinn beteiligt werden können als IllustratorInnen. Das ist wirklich jenseits von wertschätzend. Und für unsere Studierenden hat das konkrete Folgen. Also Illustrationsaufträge, mit denen sich auch ComiczeichnerInnen traditionell mitfinanzieren, geraten unter Druck oder verschwinden. Das wird natürlich dann mit knappem Budget wegargumentiert. Und das verändert schon die Frage, wie eine künstlerische Existenz überhaupt aufgebaut werden kann. Gleichzeitig glaube ich, dass die Form, die uns interessiert, also Comic und Illustration mit einer Haltung und mit einer starken AutorInnenposition, weiter an Bedeutung gewinnen könnten. Also Zeichnungen behaupten ja selten, objektiv zu sein. Sie zeigen immer den Blick eines Menschen und Comics eignen sich super gut, um so SprecherInnenpositionen zu reflektieren. Und gerade in einer Zeit, in der wir Bilder immer weniger selbstverständlich vertrauen können, wird diese Subjektivität vielleicht zu einer besonderen Qualität. Und in der Lehre bedeutet das für mich jetzt weder falsche Sicherheit noch so eine Art Prekariatsromantik zu vermitteln. Also künstlerische Berufe waren schon immer finanziell eher unsicher. Und viele Biografien bestehen aus einer Mischung von freier Arbeit und Aufträgen und Nebenjobs. Das ist kein Scheitern, sondern normal. Und die Frage, braucht die Welt meine Bilder, musste man sich als Künstlerin auch schon immer stellen. Aber unter den Bedingungen von generativer KI muss man sie vielleicht noch trotziger beantworten. Also nicht im Sinne von, ich muss jetzt noch origineller, noch verwertbarer, noch unverwechselbarer werden, sondern eher, ich bestehe darauf, dass es menschliche, gezeichnete und menschlich gedachte Bilder braucht und dass die Arbeit daran einen Wert hat.
Wie ist es generell bei Ihnen jetzt, wo Sie Professorin sind? Wie viel Zeit bleibt denn da noch für die eigene Arbeit?
Ja, das ist die große Frage, die ich mir stelle. Sascha und ich haben uns ja im Duo beworben, auch mit der Absicht, nur eine halbe Stelle zu haben, weil wir uns wünschen, neben unserer Arbeit als Lehrende auch noch selber künstlerisch tätig sein zu können. Für die Studierenden hat es den tollen Doppeleffekt, dass sie unsere beiden Perspektiven auf ihre Arbeit haben und merken, dass es jetzt nicht eine richtige Lösung, sondern mehrere Wege gibt. Und gleichzeitig ist es uns auch wichtig, neben der Lehre weiter als KünstlerInnen zu arbeiten, weil das zum Beispiel etwas war, was wir an unserer gemeinsamen Professorin Anke Feuchtenberger, bei der wir beide gelernt haben, immer bewundert haben. Sie war nicht nur Professorin, sondern sie blieb künstlerisch aktiv. Und was daran so toll war, war, dass das, was mit mir gemacht hat, zu merken, dass auch sie immer wieder sich der Unsicherheit ausgesetzt hat, eine neue Arbeit zu beginnen. Und das ist auch für mich ganz wichtig, also mich in diese Anfängerinnenposition zu bringen. Denn ich arbeite nicht so, dass ich vor einem neuen Projekt immer schon ganz genau weiß, wie ich das jetzt machen werde, sondern dieses Suchen, Zweifeln und Ausprobieren, das erlebe ich und das erleben auch die Studierenden. Und ich glaube, dass oder mein Ideal ist, dass sich die Lehre auch durch diese eigene künstlerische Praxis, dass sie sich gegenseitig so lebendig halten. Ich hoffe inständig, dass ich beides in Zukunft unter einen Hut bekomme, denn das ist mein Ideal.
Ja, es ist ja auch etwas Besonderes. Sie sind jetzt in Kassel, Sie haben in Hamburg studiert und es ist was Besonderes, dass es diesen Studiengang in Kassel gibt. Vor Ihnen hatte fast 20 Jahre lang Hendrik Dorgarten diese Professur inne. Was macht Kassel für Sie als Ort für Comic aus?
Also ich würde zuerst sagen, die interdisziplinäre Umgebung der Kunsthochschule, in der sich Comic wahnsinnig gut über seine Grenzen hinaus denken lässt und mit anderen Disziplinen verknüpfen lässt. Es gibt in Kassel ein tolles, wenn auch sehr marodes Gebäude mitten in einem Park, das nur so am Rande. Und Kassel war eigentlich schon immer ein toller Ort für Comics, durch diese Professur, also wahnsinnig viele wichtige Positionen sind dahergekommen. Aisha Franz, Isabel Seliger, Chiri Domingo, Daniela Heller, Sebastian Gneiting, Markus Ferber und so weiter. Es gibt den Rotopol Verlag von Rita Fürstenau gegründet und es gibt auch jüngere Positionen, die jetzt auf dem Plan sind. Also Janne Dauer, Karen Hertfelder, Melanie Lüttke, Robin Fers. Also sind einfach wahnsinnig viele Leute aus der deutschen Independent-Comic-Szene, die aus Kassel kamen. Und was sich durch unser Kommen jetzt nochmal verändert hat, ist klar, dass wir die Professur auf unsere Art prägen. Aber im Mai gab es die erste Ausgabe vom Turning Pages Festival. Das war ein Wochenende mit Ausstellungen, Messe und Talks. Und das wurde von sehr engagierten Studierenden und Alumni initiiert und durchgeführt. Sascha Hommer konnte da seine Erfahrungen vom Comic Festival Hamburg einbringen und beim Start unterstützen. Aber die Energie kam aus der total lebendigen Szene vor Ort. Und ich fand super schön daran, dass es den FestivalmacherInnen auch darum ging, sich selbst einen Grund zu schaffen, in Kassel zu bleiben. Also viele ziehen nach dem Studium vielleicht weg, wie das vielleicht in einer kleineren Stadt oft passiert. Aber hier gab es wirklich den Wunsch, wir wollen nicht nur hier studieren, sondern und dann verschwinden, sondern wir wollen eine Szene hier mit aufbauen.
Jetzt ist ein Jahr bei Ihnen vorbei und Sie scheinen gut angekommen zu sein. Blicken wir mal in viele Jahre voraus. Woran würden Sie erkennen, dass Sie Ihren Job als Professorin gut gemacht haben?
Wenn die Studierenden, die ich betreue, mutig ihre eigenen Entscheidungen treffen und denen vertrauen und eine klare künstlerische Stimme entwickelt haben und wenn sie Arbeiten machen, auf die ich selbst nie gekommen wäre.
Dann wünsche ich Ihnen viel Freude weiterhin dabei und auch für Ihre eigenen Arbeiten. Das war Marie Pohl, Professorin für Comic und Illustration an der Kunsthochschule in Kassel. Vielen Dank. Heute startet eine neue Serie bei Netflix über eine Familie in der US-amerikanischen Prärie im 19. Jahrhundert. Unsere kleine Farm. Moment, das gab's doch schon mal. Das stimmt. Unsere kleine Farm. Hier nochmal die alte Musik im Hintergrund. Die lief in den 70ern und 80er Jahren in über 200 Folgen. Jetzt kommen 8 neue Folgen auf Netflix dazu oder neu raus. Und es geht wieder um Vater, Mutter, Kinder und ihr Leben in der neuen Welt. Ja, wie idealisiert diese Serie das amerikanische Pionierleben? Warum kommt sie gerade jetzt nochmal raus? Und wie anschlussfähig ist sie zum Beispiel auch für das sogenannte Tradwife-Phänomen, also Hausarbeit machen, Kinder erziehen, Mann versorgen? Egal, ob heute oder in der Prärie. Stefan Mesch hat alle 8 Folgen für uns gesehen. Stefan, erstmal, wie viel hat diese jetzt neue Serie mit der alten von damals zu tun?
Ah, das weiß ich gar nicht, weil ich bin zu jung für die alte Serie. Ich habe da vielleicht 2 Folgen
Hast
gesehen.
Hast du nicht 200 Folgen nochmal schnell geschaut?
der Witz war, dass diese alte Serie 2020 plötzlich nochmal voll den Riesenerfolg hatte, weil es so eine Nostalgie gab damals nach Familienglück und Landlust und so nach Gemütlichkeit im übersichtlichen Dorf. Das heißt, wir wissen historisch, 1870, da lebt Laura Ingalls als Kind illegal in einem Stammesreservoir, weil der Vater, der denkt, wenn ich hier Felder baue und eine Hütte, dann schenkt mir der Staat später das Land. Und die Autorin, die hat dann aus diesen wahren Erinnerungen 9 Kinderbücher gemacht, 9 Bestseller so ab 1932. Und das ist mitten in der Weltwirtschaftskrise und in den Büchern sind alle ganz selbstgenügsam. Also der Vater, der leiht sich zum Beispiel Nägel beim Nachbar und sagt, Mist, jetzt schulde ich dem Nachbarn was. Es ist eigentlich besser, wenn die Kernfamilie alles allein schafft.
Ja, also die Familie wird da idealisiert, so als autarke Selbstversorgereinheit?
Genau, ja, damit Kinder halt in harten Zeiten lernen, wir wollen keinen Sozialstaat, der New Deal von Roosevelt, der ist wie Kommunismus, ganz falsch, jeder ist erstmal für sich verantwortlich und muss sich zusammenreißen. Und diese Bücher, die sind auch so hart, weil Lauras Tochter Rose mitschreibt. Und Rose Wilder, die ist libertär. Und libertär heißt nicht nur liberal, sondern es heißt, Steuern sind Raub, nichts soll den Kapitalismus bremsen und die eigene Freiheit, ich bin marktradikal. Darum, das sind keine authentischen Kindheitserinnerungen, sondern das soll Leute begeistern für Sozialabbau. Und libertär, das kenne ich heute, zum Beispiel meinem Präsidenten von Argentinien, mit dieser Kettensäge, der alles wegsägt. Und von Elon Musk, der sagt, Entwicklungshilfe, die schmeiße ich in den Häcksler. Und im echten Leben, da wird Laura's Schwester blind und ist dann 7 Jahre auf einer Schule für Blinde und das zahlt der Staat. Richtig so. Und die Bücher verschweigen das aber und lügen, nee, wir haben das selbst bezahlt, weil wir wollen keine Hilfe vom Staat. Der Staat soll sich aus allem raushalten. Also, und ja. Rose Wilder, diese Tochter, die ist bisexuell, total wild, lebt mit einer Frau in Albanien, hat Riesenambitionen und Selbstbewusstsein, aber sie sagt, nee, wir müssen ganz Amerika umbauen, damit ich keine Einkommensteuer zahlen muss. Und die schreibt halt auch wirklich ganz knallharte Texte wie eine Frau gehört ins Haus.
Also unsere kleine Farm ist basiert auf teilweise wahren Begebenheiten. Dann gab es die Serie in den 70er, 80ern, jetzt also die neue Folgen. Und dockt jetzt diese neue Serie dann auch an reaktionäre Bewegungen an, wie dem vorhin erwähnten Treadwife-Phänomen, also das Lebensziel Hausfrau und Mutter?
Es sieht erstmal so aus, weil die Serie ist sehr kitschig und gefühlvoll und alles ist sehr sauber. Also wir sehen so Muttersein, Blockhütte, Kernfamilie so, also genauso wie auch Treadwives das vorzeigen und inszenieren. Aber die Serie ist in Ordnung, es macht Spaß für 12-Jährige. Ich finde es wirklich herzlich. Und das Tolle ist aber, es ist bewusst nicht rechts, weil im Buch zum Beispiel, da will der Vater nichts leihen, aber schon diese Serie in den 70ern, die hat gesagt, nee, das machen wir anders. Der Vater verletzt sich und kann nicht arbeiten und das ganze Dorf legt dann zusammen, dass der trotzdem Geld hat für einen Flug. Und auch hier in der neuen Serie, das Dorf heißt Independence und die Tochter hält dann eine Rede und sagt, nee, Unabhängigkeit, das ist Quatsch. In der Prärie kann man nicht unabhängig sein. Wir müssen alle füreinander da sein.
Okay, ein kleiner Lernerfolg, also in Zeiten von Unsicherheiten wie heute eher so eine Wohlfühlserie.
Ja, wie so eine attraktive Lüge. Also schon die Bücher sind ja nicht authentisch, weil die wollen dieses rechte Mindset stärken. Jeder kämpft für sich allein, der Staat, der schuldet ja nichts. Aber es gibt schon einen Verlust. Also was ich am Buch halt sehr intensiv fand, ist, Laura kriegt zu Weihnachten eine Blechtasse, weil davor muss sie eine Tasse mit der Schwester teilen. Und in dieser Serie aber gibt es jetzt dauernd Geschenke, Süßigkeiten, alles ist super gemütlich. Und alle reden über Selbstverwirklichung und sind wirklich so achtsam und zärtlich. Also die Mutter sagt zum Beispiel, wir sind hier, um zur besten Version von uns selbst zu werden. Die Farm ist so ein Sehnsuchtsort, also alles ist total fotogen, wirklich ahistorischer Kitsch.
Wie sieht denn das aus, Stichwort ahistorisch, kommt denn die indigene Bevölkerung überhaupt in der Serie vor?
Ja, also sehr, sehr viel, auch mehr als im Buch. Die indigenen Stämme, die sind im Buch ganz fremd und exotisiert. Also sie dringen zum Beispiel ins Haus ein und die nehmen sich Vorräte und am Ende sagt dann die Regierung auch noch, das Land gehört dem Stamm, ihr Weißen, ihr seid illegal. Also als Kind hätte ich das Buch gelesen und gedacht, wie ungerecht. Aber im echten Leben war Laura's Vater halt ein Besetzer und der hat gehofft, dass die Indigenen illegalisiert werden und umgesiedelt. Und darum gibt es auch einen Laura Ingalls Kinderbuchpreis und der ist 2018 umbenannt worden, weil man kann das 8-Jährigen wirklich nicht mehr unkommentiert geben. Das sind rassistische Bücher. Und die Serie, die will das lösen, indem ganz viele Figuren aus dem Stamm vorkommen. Und die waren teilweise auf Missionsschulen, das heißt, sie können Englisch. Ihr Haus ist sogar noch bürgerlicher und hübscher. Und alle sind vernünftig und es gibt eine friedliche Einigung zum Schluss. Und da frage ich mich aber, ja, aber was bringt uns denn jetzt so eine Schönfärberei? Also im echten Leben sind die Osage halt vertrieben worden und vernichtet.
Der Stamm. Danke, Stefan Mesch, bis hierhin fürs Vorstellen. Und wer sich selber ein Bild machen möchte, unsere kleine Farm hat 8 Folgen und läuft seit heute auf Netflix. Wir sprechen jetzt über ein Spiel, das bereits schlagzeilenträchtig ist, wie zum Beispiel, dass die Spielemacher sich mit dem Videospielgiganten Nintendo angelegt hätten oder bevor es offiziell erschienen ist, spielen es schon 40 Millionen Menschen, so die Macher. Oder, und jetzt werden ein paar Kenner vielleicht hellhörig oder wissen gleich Bescheid, es sei wie Pokémon, nur mit Waffen. Das Spiel, das alle diese Schlagzeilen provoziert, heißt Pal World und ich spreche jetzt darüber mit Markus Richter. Markus, erstmal, damit wir alle auf dem gleichen Kenntnisstand sind, Pokémon aber mit Waffen. Was heißt das?
Genau, erst nochmal sozusagen für alle, die Pokémon bis jetzt nur gehört haben, aber auch davon keine genaue Vorstellung. Eine jahrzehntealte Spieleserie, die auf verschiedenen Nintendo-Geräten erschienen ist und die es als Kartenspiel und als TV-Serie und als Smartphone-Variante gibt. Es geht im Kern bei dem Spiel darum, so kleine süße Knuddelwesen, die zum Beispiel Pikachu, Taubsi oder Charmander heißen, einzufangen und in Kämpfen gegeneinander antreten zu lassen. Und das gibt es seit 1998. Palworld ist ein Spiel, wo es unter anderem darum geht, süße Knuddelwesen, die zum Beispiel Lambal, Kativa oder Foxparks heißen und in Kämpfen gegeneinander antreten, mit dem Unterschied, dass der Charakter, also die Spielfigur hier selber auch mitkämpft und dabei sogar Waffen benutzt werden können, weil bei Pokémon sind es nur die Monsterchen, die gegeneinander antreten, und die haben keine Waffen.
Ja, die haben so manchmal so ein Ei, was sie legen können,
oder eine Windböe verursachen.
Ja, aber jetzt keine Stich- und Hiebwaffen.
Genau, bei Palworld ist das richtig sozusagen. Es fängt an mit Axt und Bogen bis hin zum kugelrotzenden Rotationsgewehr. Also da ist einfach alles dabei.
Was es nicht alles gibt. Also offiziell erscheint das Spiel erst morgen, und trotzdem, ich habe es gerade erwähnt, angeblich schon 40 Millionen Spieler. Wie funktioniert das?
Es funktioniert wegen des Konzepts, das für Gamer in gar nichts Ungewöhnliches mehr ist, aber für den Rest der Welt vielleicht noch. Das Spiel ist im sogenannten Early Access erschienen. Das heißt, es erscheint in der nicht ganz fertigen Version, vergleichbar eben, du hast vorhin schon gesagt, mit einem Roman vor dem Lektorat oder einem Film vor dem endgültigen Schnitt, vielleicht sogar auch ohne Soundtrack.
Also
es ist so, man hat so eine Spielidee und sagt, ich will mal gucken, ob die funktioniert, und macht das also nicht fertig, sondern veröffentlicht und verkauft es auch schon mal. Also hat dann sozusagen auch so ein bisschen Budget. Das grundsätzliche Spielprinzip war da also schon von Anfang an drin, und das hat eben auch für Aufsehen gesorgt. Nicht nur, weil es von der Mechanik her ähnlich ist, sondern weil die wirklich auch vom Kreaturendesign den Pokémons schon sehr, sehr, sehr ähnlich sahen. Und es gab dann eben auch diese juristischen Auseinandersetzungen zwischen Nintendo bzw. The Pokémon Company, also der Firma hinter den Pokémon-Spielen, und Pocket Pair, das ist die Palworld-Firma. Nintendo hat wegen Patenten auf Spielmechaniken geklagt. Das Verfahren läuft noch, aber einzelne Sachen musste Palworld tatsächlich ändern. Zum Beispiel erscheinen die Monster nicht mehr aus so einer Kugel, wie es bei Pokémon ist, sondern einfach so neben dem Charakter. Und das Aufsehen eben, es hat diese Ähnlichkeit, es gab diese Auseinandersetzung, hat dann dafür gesorgt, dass Leute sich das angeguckt und dann aber anscheinend auch Gefallen dran gefunden haben.
Ja, okay, also viele Ähnlichkeiten, trotzdem sehr beliebt anscheinend. Dann lass uns mal jetzt bei dem Spiel bleiben, ohne die Pokémons. Ist es denn wirklich nur wie Pokémon, halt mit scharfem Geschoss, oder bringt das Spiel noch mehr mit?
Es bringt mehr mit, es bringt viel, viel mehr mit. Neben diesem Monsterfangen und Kämpfen gibt es noch eine Management-Komponente und eine Erkundung der Spielwelt-Komponente. Management meint hier, man muss Ressourcen in der Spielwelt sammeln, also Holz fällen, Steine auflösen, die Organe besiegter Monster mit sich herumtragen und kann sich daraus dann Dinge bauen. Also ein Haus oder ein Lager für die Pals, so heißen diese Monsterchen, oder Produktionsgeräte, die man braucht, um bessere Ausstattung für sich selbst zu haben, damit man damit noch größere Monster fangen kann. Und die Erkundung der Welt läuft so, dass man durch diese Welt läuft, in Ego-Perspektive, und eigentlich alles frei erkunden kann. Begrenzungen sind steile Wände. Die kann man aber hochklettern, und man kommt aber umso höher und deswegen auch umso weiter in der Welt, je höher die eigene Ausdauer, das ist einfach ein Zahlenwert für den Charakter ist, und die wird eben wieder größer, wenn man sich bessere Ausstattung baut oder Erfahrungspunkte sammelt, die man wiederum durch Monster bekämpfen und bauen auch bekommt. Man hat also diese drei Komponenten, die in so einer Schleife ineinander greifen und sich immer wiederholen und gegenseitig aufbauschen, mit dem Ziel eben, diese Welt komplett zu erkunden und natürlich alle Monsterchen zu fangen. Story relativ dünn. Man landet irgendwo, eine Insel, ein fremdes Land, und muss da irgendwie überleben. Und da sind auch andere Leute, aber da passiert auch nicht viel. Das soll morgen mit dem Release noch ein bisschen dicker werden, aber so eine große Rolle spielt es nicht.
Okay, aber es klingt nach einer Menge zu tun. Mhm. Management-Ebene. Das klingt auf jeden Fall interessant. Und nach mehr als nur bei Pokémon abgeschaut. Und es ist jetzt quasi ein eigenes Spiel und auch begeisterungswürdig.
Also naja, es begeistert Menschen, sage ich jetzt mal. Die Zahlen geben dem ja irgendwie recht, auch wenn die von der Firma selber kommen. Es ist schon so, dass es eine Größe ist. Und ich kann auch so irgendwie nachvollziehen, dass diese Mischung Spaß macht, vor allem auch, weil es sehr einfach ist, zusammen loszuziehen. Ich kann mir eben vorstellen, diese Mischung, Monster sammeln, bauen, erkunden auf der einen Seite und eben die Möglichkeit, ganz einfach mit anderen Menschen zusammenzuspielen, auf der anderen sehr ansprechend sein kann. Ich persönlich war aber sehr viel weniger davon angetan, weil ich fast alle Elemente, die ich da gesehen habe, aus anderen Spielen kenne. Also nicht nur das Monsterfangen aus Pokémon, auch die Klettererkundung der Welt aus den letzten Zelda-Spielen oder das Lagermanagement aus so Survival-Spielen wie Valheim zum Beispiel. Also das ist alles nichts Neues, das sind alles große Namen und gute Ideen, die hier zu so einer Art Chimäre zusammengesetzt wurde. Also jetzt nicht ohne das handwerklich zu können, das ist schon solide gemacht, aber im Prinzip ist es so ein frankensteinisches Monsterspiel für mich. Es ist bunt, wirkt sympathisch, aber letztlich hat es keine eigene Identität. Und deswegen glaube ich, dass man damit Spaß haben kann, vor allem wenn man die Vorbilder noch nicht viel gespielt hat, und dass es auch Fans geben wird. Ich glaube aber auch, hier passiert nichts Neues. Und dieser popkulturelle Einfluss, um noch einmal zu Pokémon zurückzukommen, also dieses, was sich in unser gesellschaftliches Gedächtnis schon eingebrannt hat, das wird sich hier, ich will mal diplomatisch formulieren, es wird sich in Grenzen halten.
Okay, also ob Sie vielleicht früher schon Pokémon gespielt haben oder auch nicht, wenn Sie sich ein eigenes Bild machen wollen von Palworld, das erscheint morgen und dann auch wirklich in finaler Version offiziell als fertiges Spiel für alle großen Gaming-Plattformen außer der Switch von Nintendo und kostet rund 30 €.